ARD.
Manchmal fragt man sich, was als nächstes passieren wird. Schließlich werden wir nirgendwohin fliehen können. Wir werden nirgendwohin verreisen können. Wir müssen hier wohnen. Die russische Walze wird nicht anhalten. Deswegen drängen die Amerikaner zum Frieden. Und die einzige Möglichkeit ist, den Frieden in der Ukraine zu schließen. Denn sonst hört es nicht auf.
Damit alle, die hierher kommen, spüren können, dass der Hass nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass der Antisemitismus nicht mit dem Fall der Nazi-Partei verschwunden ist, dass es unter uns die ganze Zeit Höss gibt.
Hüssowje. In Polen.
Witam, witam, herzlich willkommen in Polen.
Und zwar heute ganz im Osten von Polen. Christine war auf Reisen an der Ostgrenze, über die wir hier ja schon oft gesprochen haben, aber wir hatten selten die Chance, sie uns richtig anzuschauen.
Vor allem geht's um das Tarczyw-Wschód, den östlichen Schild. So nennt die polnische Regierung ihr Vorhaben, die polnische Ostgrenze tatsächlich militärisch abzusichern. Also so, dass für den Fall, dass Russland tatsächlich irgendwann angreifen sollte, Polen richtig ernsthaft vorbereitet ist.
Das ist schwer vorstellbar, wenn man das so aus Deutschland hört. Aber selbst uns hier in Warschau fehlt oft die Fantasie, um uns das so richtig vorzustellen. Dabei sehen wir ja, wie ernsthaft hier die Vorbereitungen laufen, dass Polen Landminen und Streumunition einsetzen will und dafür jetzt schon aus internationalen Abkommen aussteigt, dass die polnische Armee massiv aufrüstet und dass das alles schon lange nicht mehr nur Geschrei von ein paar wenigen Militarier-Nerds ist.
Also bin ich hingefahren und habe mir die Baustelle mal angeschaut. Und zwar da, wo es, sollte es tatsächlich zu einem Angriff kommen, zuerst knallen dürfte, nämlich an der Suwałki-Lücke. Was das ist und wie es dort aussieht, das besprechen wir heute.
Ich bin auch verreist, allerdings in die Nähe von Krakau, in ein Haus, das ihr vielleicht schon im Kino gesehen habt. Das Haus, in dem Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, mit seiner Familie gelebt hat. Der Film Zone of Interest hat das Gebäude schlagartig weltberühmt gemacht. Und ich war zu Besuch, weil dort gerade ein richtig spannendes Projekt entsteht. Während sich nämlich viele Menschen fragen, wieso überall der Rechtspopulismus am Zug ist, überlegen sie dort, ausgerechnet im Haus des Nazis Höss, wie man mal ins Handeln gegen Extremismus und Hass kommen kann.
Wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure ARD-Korris in Polen. Und ihr seid im Studio-Podcast aus dem ARD-Studio Warschau. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns doch gern. In Polen gibt's kostenlos in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
Na dann, fangen wir mal an mit den Reisegeschichten.
Kapitel 42. Die gefährliche Lücke.
Oh, ist alles ein bisschen aufregend wieder gerade.
Ja, ganz schön viel gerade hier zu tun und wir sind schon ein bisschen außer Atem, auch weil wir ja unter anderem diese Treppe hier wieder hoch in unser Kabuff steigen mussten.
Wir sind wieder unterm Dach im Studio Warschau und wenn ihr die Nachrichten gelesen habt, so in den letzten Tagen, ist ja ein bisschen was los, ne? So Börsencrash, Panic Monday, Black Friday. Alles ein bisschen irre. Niemand weiß, was Donald Trump macht. Auch hier in Polen ist man sehr nervös, nicht nur wegen der Börse.
Nee, gerade kam die Meldung, als wir hier die Treppen hochgelaufen sind ins Studio, dass die US-Regierung ihre Truppen hier aus Polen von einem Stützpunkt, nämlich vom Stützpunkt Jasionka, abziehen will. Das ist der Stützpunkt bei Rzeszów. Rzeszów ist der Hub, von dem wir oft schon gesprochen haben, von dem aus die militärische Hilfe und die humanitäre Hilfe in die Ukraine geht. Das war erstmal jetzt große Aufregung. Dann sind wir noch ein bisschen ins Detail gegangen und haben zumindest noch erfahren, dass dieser Abzug abgesprochen war, wohl schon länger bekannt und dass die Lücke, die dort entsteht, durch Truppen anderer Alliierter eingenommen wird und dass die amerikanischen Soldaten wohl auf jeden Fall im Land bleiben sollen. So heißt es jetzt erstmal.
Es sind jetzt Deutsche und Norweger, die dort quasi das übernehmen sollen, was die Amerikaner zurücklassen. Letzten Endes ist das der wichtigste Flughafen, quasi direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze. Alles, was in die Ukraine geht, geht über diesen Flughafen. Gleichzeitig, wir hatten in der letzten Folge oder vorletzten Folge, ich bin nicht ganz sicher, darüber gesprochen, wie Polen jetzt mit US-Präsident Donald Trump umgeht und dass die große zentrale Angst der polnischen Regierung ja ist, dass eben US-Truppen hier abgezogen werden könnten. Und NBC hat heute berichtet, dass das Pentagon zumindest darüber nachdenkt, etwa 10.000 Soldaten aus Europa, also möglicherweise auch aus Polen, tatsächlich zurück nach Hause zu holen. Große Nervosität in Polen. Was machen wir, wenn es sehr nervös ist?
Ja.
Erstmal einen Kuchen essen.
Genau, Martin, ich habe was mitgebracht.
Es sieht wild aus.
Aus der gefährlichsten Ecke der NATO, so heißt das ja immer, ne?
Also aus der Suwałki-Lücke.
Aus der Suwałki-Lücke. Was das genau ist, das sprechen wir nachher nochmal in Ruhe. Erstmal mache ich hier was aus. Möchtest du das mal beschreiben, was ich hier auspacke gerade?
Also es ist irgendeine Form von Kuchen. Mich erinnert es so ein bisschen an so Korallenriffs.
Ah ja.
So ein wildes Gewächs. Und wie man hört, ist es eingepackt in sehr viel Knisterfolie.
Das ist richtig. Das Ding heißt Senkatsch. Ich würde es vielleicht am ehesten mit dem deutschen Baumkuchen vergleichen. Nur, dass der so ein bisschen ausgefranst ist außen. Der Baumkuchen ist ja ganz, ganz rund und glatt außen. Ne?
Also es hat auf jeden Fall so wie so Baumringe drin.
Weil der so schichtmäßig gebacken wird, immer eine Schicht nach der anderen.
Ist das so ein Ding, was sich so dreht?
Ja, das ist so ein Stab, der an offenem Feuer an so einer Drehvorrichtung angebracht ist und dann gießt man da immer wieder den Teig drüber und das dreht sich und dreht sich. Und durch diese Tropfen, die da so abfallen, entstehen halt so in alle Richtungen Teignasen.
Also, ich finde es sehr gut. Ich glaube, so einen ganzen davon könnte ich nicht essen.
Ne, den gibt es ja in verschiedenen Größen. Also ich habe ja hier schon eine kleine Variante. Ne? Also,
das ist die kleine Variante.
Also eigentlich ist dieses ganze Teil, diese ganze Rolle 2 Meter lang. Also wenn du dann das ganze Ding in die Höhe ist, natürlich dementsprechend 2 Meter hoch.
Also ich sag mal für den Kriegsfall, 3-4 Senkatsche im Keller und du bist vorbereitet.
Ja, Vorbereitung, das ist vielleicht das Stichwort, denn du warst ja in Krakau oder in der Nähe von Krakau, in Auschwitz und hast dort ein sehr besonderes Haus besucht.
Ja, Auschwitz, ihr erinnert euch, wir haben eine eigene Folge gemacht im Januar zum 80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung. Diesmal bin ich kurz vor der Gedenkstätte Auschwitz abgebogen und war in dem Haus, was, wir hatten es eingangs gesagt, ihr vielleicht oder die Nachstellung kennt ihr vielleicht aus dem Kino, aus dem Film Zone of Interest, das Haus des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss. Was ursprünglich gebaut wurde 1937 eigentlich für einen polnischen Militär und dann von den Deutschen während der Besatzung enteignet wurde. Höss ist da mit seiner Familie eingezogen und in diesem Film geht es ja darum, wie die eigentlich so ein heiles Familienleben neben dieser Mordmaschine verbringen. Weil zwischen dem Haus und dem Lager Auschwitz ist tatsächlich nur die Lagermauer. Das war der Film. Das Haus gibt es aber tatsächlich. Und da hat in den 80 Jahren seit der Befreiung hat dort eine polnische Familie drin gewohnt. Und das ist schon, vielleicht weil ich jetzt danach gesucht habe, aber das ist ein ganz, ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Also natürlich haben da jetzt 80 Jahre lang andere Menschen gewohnt. Aber ich hatte dir ein Foto davon geschickt. Da gibt es ein Bad und die Badtür oder die Klotür hat so ein Schließ, wie ein Schlüssel, nur eben so wie in so einem Restaurant, wo dann frei und besetzt steht. Und das eben auf Deutsch. Und das ist halt total klar, dass das nicht die polnische Familie danach eingebaut hat, sondern dass das von denen stammt. Und die haben im Dachboden haben die alte Gegenstände gefunden. Eine Tasse, wo Groß-Waffen-SS unten drauf gedruckt ist. Alte Zeitungsausschnitte. Aber eben auch eine Hose von einem Auschwitz-Häftling, mit der dort paradoxerweise ein Loch im Dach quasi gestopft wurde.
Du hast ja auch erzählt, dass da oben im Dach waren ja wohl auch die Kinderzimmer von der Familie. Und ja. Du hast mir auch ein Foto geschickt, wenn man da aus dem Fenster guckt, schaut man halt wirklich auf das Lager. Man stellt sich halt vor, wie die Kinder dann da morgens aufgestanden sind, erstmal einen Blick aus dem Fenster geworfen haben und dann sehen die da halt die ganze Zeit die Insassen vom KZ.
Das, was dort jetzt aber passieren soll, dreht sich überhaupt nicht um Rudolf Höss. Ich habe dort mit Jacek Poruski gesprochen, ein wahnsinnig beeindruckender Typ. Man muss sich denn so ein bisschen, bärig ist immer so ein fieses Wort, aber so ein großer, kräftiger Typ mit einem riesigen Rauschebart, der aber ganz so ansteckend begeistert ist von dieser Chance, jetzt dort was ganz Neues aufzubauen. Wir hören mal, was er sagt zu Rudolf Höss.
W tym domu nie ma kogo upamiętniać.
Es gibt in diesem Hause niemanden, dem man ein ehrendes Andenken bewahren sollte. Das Gedenken findet hinter der Mauer statt. Dort müssen wir laut über die Opfer des Nazismus sprechen. Hinter der Mauer ist Gedenken. Wir hier sind keine Historiker, keine Museumsmenschen. Wir beschäftigen uns mit Extremismus auf der globalen Ebene. Das Zentrum hier konzentriert sich auf die Gegenwart und die Zukunft. Hinter der Mauer ist die Geschichte. Auf dieser Seite der Mauer, sagt er, in diesem Haus geht es um die Zukunft. Es soll ein Forschungs- und Begegnungszentrum werden zur Erforschung und auch zur, letzten Endes zum Monitoring, zur Überwachung von Extremismus, von Hate Speech, aber auch einfach Radikalisierungstendenzen, sowohl in sozialen Medien, in öffentlichen Diskursen, aber auch ganz stark mit Blick auf die Politik. Das soll dort auch KI-basiert studiert werden. Und dann geht es aber ganz praktisch darum, Erfahrung zu ermöglichen. Also nicht, er sagt ganz klar, es sollen dort nicht einfach so ein paar verstaubte Forscher in verstaubten Büros sitzen, sondern es geht darum, die Polizei, Lehrerinnen und Lehrer in Schulen, Lokalpolitiker, auch uns, die Medien, Journalistinnen und Journalisten, darauf vorzubereiten. Jacek Purski sagte, das fand ich eigentlich so ganz, ganz treffend, am Ende sagte er, es geht darum, nicht mehr immer nur zu reagieren und sich so ein bisschen schockiert zu fragen, wie konnte es so weit kommen, sondern ins Agieren zu kommen, nach vorne zu schauen und mitzukriegen, so in diesen Strukturen entsteht Hass und wenn wir das nicht wollen, dass eine Gesellschaft immer weiter polarisiert wird, müssen wir Antworten darauf finden.
Jetzt wäre nicht die erste Institution, die sich mit Extremismusforschung beschäftigt. Also was macht die jetzt so besonders? Also A, natürlich wahrscheinlich, weil sie an diesem sehr besonderen Ort sind, aber was können die trotzdem, also abgesehen davon, für eine Durchschlagskraft haben? Warum sind die jetzt was Neues, was irgendwie mehr Wumms haben könnte?
Das ist tatsächlich die große Frage, ne? Das müssen Sie erstmal unter Beweis stellen.
Also wer steckt dahinter eigentlich? Was sind das für Leute?
Also Jacek Purski selbst ist ein Experte für Radikalisierung, für Extremismusforschung. Der arbeitet seit über 20 Jahren in diesem Gebiet, hat auch selbst immer wieder Schulungen und Seminare angeboten. Jetzt ist das Ganze überhaupt in Bewegung gekommen, weil das Counter-Extremism Project eingestiegen ist und das ist eine an sich global agierende, aber wenn man sich die Strukturen anguckt, doch vor allem US-basierte NGO, ziemlich prominent besetzt mit unter anderem Mark Wallace heißt, der ist der frühere US-Botschafter bei den Vereinten Nationen und die haben Geld. Und die sind jetzt in dieses Projekt eingestiegen, haben dieses Haus kaufen können. Damit war schon mal das erste Ziel erreicht, weil sich auch durchaus immer wieder rechtsextremistische Gruppierungen darum bemüht haben. In diesem Fall ist es jetzt so, dass diese NGO einerseits Geld hat, aber vor allem Kontakte. Das führt dazu, dass kein geringerer als Daniel Liebeskind, ein, was ich gar nicht wusste, in Polen geborener, in Łódź geborener Architekt, der ja unter anderem das Jüdische Museum in Berlin geplant hat, also wirklich so ein Star-Architekt, der steigt da jetzt ein. Und weil dieses Haus von Höst selbst natürlich zu klein ist, um diese Forschungsräume, Seminarräume, Begegnungszentrum und so weiter, um das alles zu beherbergen, wird das eher tatsächlich so, dass das Begegnungszentrum und das eigentliche Zentrum kommt dann aber in ein neues Gebäude, in diesen Garten, was Daniel Liebeskind plant. Sparks of Hope heißt das, alles noch so halb unter Verschluss.
Wir können da schon mal hier.
Wir reden da schon mal ein bisschen drüber. Ich durfte da die ersten Pläne sehen. Und
exklusiv.
Sieht aber wirklich aus, als würden quasi wie so eine Funken oder so eine Flamme aus diesem Haus, aus dem alten Haus quasi geschlagen werden für was Neues, dass was Neues entsteht. Also es ist alles noch ganz am Anfang, es ist alles auch noch nicht offen für die Öffentlichkeit. Dieses Haus ist ganz leer und roh noch. Aber also wenn das klappt, dann entsteht hier was richtig Aufregendes, was richtig Großes mit einer ganz klaren Idee, sagt Jacek Purski. Wir sprechen davon, dass hier wirklich ein wichtiges internationales Zentrum entsteht, sowohl für die Forschung zur Radikalisierung und Extremismus, als auch für Begegnungen und Wissensvermittlung, damit alle, die hierher kommen, spüren können, dass der Hass nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass der Antisemitismus nicht mit dem Fall der Nazi-Partei verschwunden ist, dass es unter uns die ganze Zeit Hösses gibt. Nur sitzen sie heute vor einem Computer und teilen genau dieselbe Idee mit ihren Posts in den sozialen Medien.
Es würde allerdings Zeit. Also ich glaube, es ist dringend nötig.
Ich habe Jacek Purski gefragt, ob er nicht manchmal das Gefühl hat, es ist eigentlich zu spät. Und er sagt, nee, wenn er das, also jetzt naheliegend, ne, wenn er das Gefühl hätte, es wäre zu spät, dann könnten sich das ja alles sparen. Aber er hat schon den Eindruck, es ist wirklich allerhöchste Eisenbahn.
Eine ganz andere Art von Vorbereitung, über die sprechen wir jetzt. Auch nicht zum ersten Mal. Es geht um die Vorbereitung auf einen Krieg in Polen.
Es lässt uns nicht los. Wir würden gerne, aber es geht nicht weg. Das
genau. Wir haben uns heute aber nochmal Unterstützung, Verstärkung sozusagen geholt ins Studio. Und zwar Pauline Pieper.
Hallo.
Hi.
Guten Appetit.
Guten Appetit.
Dankeschön.
Ich
muss
jetzt direkt erstmal ein Stück Sankarsch bekommen.
Genau. Pauline ist zurzeit bei uns Volontärin im Studio. Also eigentlich schon fast fertig. Bist schon fast fertig mit deiner journalistischen Ausbildung, ne? An der Electronic Media School in Potsdam.
Genau. Ende Mai bin ich fertig.
Und die letzte Station, die hat sie jetzt bei uns in Warschau gemacht und hat sich hier natürlich so wie wir auch, sehr viel mit dem Thema Militär, Aufrüstung und so weiter beschäftigen. Deswegen bist jetzt genau die richtige Gesprächspartnerin für uns.
Wir sagen ja immer so, ja, seit Jahren rüstet das polnische Militär auf. Und zwar massiv. Und dann schauen wir ja immer eher in die Gegenwart und in die Zukunft, weil hier spielt gerade die Musik. Aber Pauline hat angefangen, sich das mal im Rückspiegel anzuschauen und hat sich in die ganzen Details reingefressen. Wann ging das eigentlich los? Also haben die Polen, hat das polnische Militär quasi direkt 1989/90 mit der Wende angefangen und gesagt, bloß weg aus dem russischen Einflussbereich und jetzt alles Geld in Panzer? Oder 99 war der NATO-Beitritt, ging das da los? Konntest du das finden?
Ich hätte das eigentlich auch erwartet, dass es mit dem NATO-Beitritt direkt losgeht und war dann ganz überrascht, dass eigentlich erstmal das Gegenteil passiert ist und die polnische Armee sehr geschrumpft ist. Also in den ersten 10 Jahren der NATO-Mitgliedschaft hat sich die Zahl der Soldaten halbiert. Also von ungefähr 200.000 auf 100.000. Und das lag eben daran, dass die polnische Armee erstmal an diese NATO-Standards sich anpassen musste. Also das hieß, die Armee musste modernisiert werden und professionalisiert werden. Und man wollte halt weg von so einer großen Armee, die auch aus vielen Wehrpflichtigen besteht und eher spezialisierte Berufssoldaten haben, die dann eben auch für so Auslandseinsätze der NATO geeignet waren. Und das hat sich dann auch darin gezeigt, dass Polen genauso wie Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt hat 2010 und man so ein bisschen weggekommen ist von diesem Fokus auf so eine konventionelle Verteidigung. Das heißt zwar nicht, dass man in der Zeit Russland nicht als Gefahr gesehen hätte, aber es ist tatsächlich so, dass die polnische Regierung so bis 2014 eigentlich es für sehr unwahrscheinlich gehalten hat, dass es wirklich zu einem Konflikt in Europa kommen könnte.
Also eigentlich war die polnische Regierung oder Polen da eigentlich auf der gleichen Welle wie jetzt, was sie immer den westeuropäischen Staaten vorwirft, ne?
Ja, und das hat sich dann eben geändert 2014 mit der Annexion der Krim. Dann hat man eigentlich die Strategie wieder so ein bisschen geändert und hat seitdem angefangen, wieder eine konventionellere Verteidigungsarmee aufzubauen. Und genau, ab 2015 war dann die Peace an der Regierung und dann haben die angefangen, sehr viel mehr Geld in die Verteidigung zu stecken. 2015 wurde dann auch schon das erste Mal die 2%-Marke geknackt. Also 2% des Bruttoinlandsprodukts wurden für die Verteidigung ausgegeben.
Also quasi diese NATO-Marke, mhm, über die wir ja auch in Deutschland ewig lange diskutiert haben und wo es hier in Polen heißt, Leute, wir müssten die eigentlich jetzt mal auf 3 oder besser 4% anheben, weil wir sind jetzt bei 4,7% in diesem Jahr und 2015 war dann doch früher als die meisten anderen. Ne?
Aber das klingt jetzt so, ne, dass sich da eigentlich seit dem Regierungswechsel von der Peace zu Donald Tusk eigentlich nichts geändert hat.
Genau, also das hat mich auch überrascht, weil die neue Tusk-Regierung ja eigentlich in vielerlei Hinsicht auch so eine Art Kurswechsel gemacht hat gegenüber der alten Peace-Regierung. Aber bei dem Thema scheint wirklich Einigkeit zu bestehen. Also was die Militärausgaben angeht, auch was die massive Aufrüstung angeht, also auch die Vergrößerung der Truppen, da hat die Regierung den Trend einfach fortgesetzt. Also Tusk hat ja jetzt angekündigt, dass die Armee sogar inklusive Reserve auf 500.000 Soldaten kommen soll. Wobei es natürlich so von der Außenpolitik schon einen Unterschied gibt, dass diese Tusk-Regierung natürlich mehr auf die EU zum Beispiel setzt, als es die Peace-Regierung jetzt getan hat. Aber bei diesem Thema grundsätzlich, was das Militär angeht in Polen, würde ich sagen, setzt sich der Trend fort.
Wir als mittelalte Menschen betrachten, mhm, dich ja als junge Person und haben dich unter anderem gebeten, mit anderen jungen Menschen hier in Warschau zu sprechen, weil auch hier gab es oder gibt es so eine latente Diskussion darüber, ob der Wehrdienst nicht doch wieder eingeführt werden soll. Es gibt dieses große Freiwilligenprogramm. Donald Tusk hat gesagt, alle jungen Männer in Polen sollen eigentlich eine militärische Ausbildung bekommen. Und jetzt bist du losgegangen und hast dich auch einfach mal mit Leuten unterhalten in deinem Alter.
Sagen wir mal Mitte, Ende 20.
Wie hast du denn die Stimmung wahrgenommen? Also sind denn alle davon so überzeugt, dass das so eine gute Idee ist?
Also ich würde sagen, die meisten finden schon, dass es eine gute Idee ist. Weil was hier einfach eigentlich alle teilen, ist eben dieses Bedrohungsgefühl. Also dass man wirklich sich von Russland bedroht fühlt und dass die Verteidigung oder dass das Militär wichtig ist. Und das ist auch eben das, was mir hier so aufgefallen ist, was anders ist als in Deutschland, dass man halt einen anderen Blick auf das Militär hat. Also es ist jetzt nicht so, dass alle irgendwie total scharf darauf sind, Soldaten zu werden. Aber gerade was auch so diese freiwilligen Kurse und diese Angebote angeht, habe ich hier schon eine größere Bereitschaft gemerkt, als ich so in Deutschland wahrnehme. Und was aber zum Beispiel auch halt anders ist, ist, dass es hier ja tatsächlich noch diese Musterung gibt. Also das war mir vorher auch gar nicht so klar, bevor ich hergekommen bin, dass halt alle jungen Männer zumindest sich einmal beim Militär vorstellen müssen. Und daraus ergibt sich dann zwar nicht, dass man Wehrpflicht machen muss, aber man geht da einmal hin und da wird einmal überprüft, ob man tauglich ist oder nicht. Ich habe mich dann da mal davor gestellt, vor das Gebäude, wo diese Musterung stattfindet und habe die Leute da angesprochen. Und was mich halt überrascht hat, ist, dass das eigentlich niemanden gestört hat.
Aber hast du auch Leute getroffen, die gesagt haben, ey, also wenn hier wirklich was losgeht, dann bin ich der Erste, der weg ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das haben schon viele gesagt. Einer hat dann sowas gesagt wie, ja, also mein Papa hat schon gesagt, der bringt mich dann ins Ausland.
Ja, das ist ja auch gar nicht so selten. Also es gab ja auch eine ganz aktuelle Umfrage, aus der auch hervorgeht, dass, glaube ich, nur 17% der Polinnen und Polen dann wirklich im Kriegsfall tatsächlich kämpfen würden. Und auch in unserem Umfeld ist es so, dass es ganz oft das Gespräch gibt von in den Familien, wo Jungs im wehrfähigen Alter sind, dass man die dann doch lieber zum Studieren, wenn man sich es denn leisten kann, ins Ausland schickt.
Ja, ich habe halt den Eindruck, dass die Leute überzeugt sind, dass man Stärke demonstrieren muss, also dass das Militär gut dastehen muss, damit es halt nicht zu einem Angriff kommt. Aber dass natürlich, wenn man sich dann vorstellt, okay, aber wenn es jetzt wirklich passieren sollte, dass Russland Polen angreift, dann würden die Leute auch sagen, na, dann fliehe ich eher, als dass ich hier quasi sterbe.
Wir wissen es ja, dass auch ganz viele unserer Freunde, Bekannten, Familie in Deutschland da ganz anders drauf sehen und die Gefahr eher niedriger einschätzen als die Menschen hier in Polen. Wie ist das jetzt für dich nach 2 Monaten hier vor Ort?
Also das hat tatsächlich bei mir eine große Veränderung bewirkt, merke ich. Und zwar genau dieses Bedrohungsgefühl. Also dieses Gefühl, dass wirklich die Gefahr besteht, dass Russland uns, sage ich jetzt mal, angreifen könnte, das hatte ich vorher nicht so. Also die Ukraine erschien mir sehr weit weg. Und jetzt merke ich aber, ich bin hier in Polen, die Ukraine ist viel näher, aber auch Deutschland ist total nah. Und hier fühlt sich diese Bedrohung so viel größer an und ich glaube, das ist irgendwie so dieses Gefühl, das werde ich jetzt auch wieder mit zurück nach Berlin nehmen.
Hast du Gespräche mit Freunden gehabt, die dich jetzt alle für ein bisschen weird halten?
Ja, also ich habe schon gemerkt, ja, weil ich bin irgendwie auch eher so aufgewachsen, Waffen sind erstmal grundsätzlich schlecht. Also je weniger es davon gibt, desto besser. Aber wenn man wirklich so denkt, okay, es gibt aber die Gefahr, dass wir hier angegriffen werden, dann denkt man plötzlich, okay, es ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir uns dagegen verteidigen können. Und da merke ich, dass so ein bisschen meine Überzeugungen so ein bisschen ins Schwanken geraten und ich ja so ein bisschen eine andere Perspektive bekomme. Und das habe ich schon auch in Gesprächen gemerkt, dass die Leute so ein bisschen irritiert waren.
Nicht, dass die alle denken, Pauline wurde von uns gebrainwashed.
Okay, also die polnische Armee rüstet auf. Das hat sich nicht geändert mit dem Regierungswechsel. Das Bedrohungsszenario ist dasselbe. Es wird vielleicht sogar noch ernster genommen. Und wie das praktisch aussieht, hast du ja jetzt gesehen an der Ostgrenze.
Ostgrenze, muss man sagen, darunter versteht man ja hier in Polen nicht nur die Grenze tatsächlich im Osten, also zu Belarus, sondern auch die Grenze nach Russland, also zu Kaliningrad, zu der russischen Exklave, die ja eher so im Nordosten ist. Wir waren an der Grenze zu Kaliningrad, was gleichzeitig aber auch, das ist ein Dreiländereck, die Grenze zu Litauen ist.
Also es lohnt sich jetzt mal parallel Google Maps aufzumachen.
Genau.
Und sich das anzuschauen.
Genau.
Weil da seht ihr diese Suwałki-Lücke.
Wir haben schon auch ein paar Mal, glaube ich, drüber gesprochen im Podcast. Das ist Suwałki-Lücke nach einer Stadt, die da in der Gegend liegt. Suwałki heißt die. Und Lücke insofern, weil das tatsächlich ein ganz neuralgischer Punkt für die NATO ist. Sollte Russland auf die Idee kommen, das Baltikum einnehmen zu wollen, müssen die eigentlich nur von rechts und links ihre Truppen zusammenziehen in diese Lücke rein und hätten damit das Baltikum abgeschnitten.
Und Lücke, weil es tatsächlich in militärischen Größenordnungen ganz klein ist. Ne? Es sind nur 70 Kilometer,
ja,
glaube ich.
Knapp 70 Kilometer sind das, genau.
In Kaliningrad stehen wahnsinnig viele russische Soldaten. In Belarus ist auch ein recht hochgerüstetes Land. Also die bräuchten nicht viel.
Das polnische Militär baut jetzt also auf dieser gesamten Länge eine Verteidigungsanlage, also die Länge der Grenze zu Kaliningrad, das sind gut 200 Kilometer und an der Grenze zu Belarus, das sind tatsächlich fast 420 Kilometer. Also es ist schon eine enorme Strecke und wir waren jetzt an der einen Stelle, wo dieses Schild, dieses Ostschild, Tarczewsrud, schon fast fertig ist auf einer Länge von ungefähr 2 Kilometern, was noch nicht viel ist, wenn man überlegt, wie lang das Ganze mal werden soll.
Wenn ihr den Hintergrund dazu hören wollt und jetzt denkt, hä, Ostschild, was das? Die Folge hieß mit Schild und Kuppel, glaube ich. Da haben wir diese Pläne schon mal vorgestellt.
Wir waren an einem kleinen Ort, Lenkupje heißt der. Der ist da, wie gesagt, an diesem Dreiländereck. Da steht halt so eine Grenzsäule, wo dann halt Polen, Litauen und Russland eingezeichnet ist. Und bis 2022 konnten die Touristen da auch noch hin. Das ist so ein ganz beliebter Fahrradweg, der da entlang führt. Und man konnte um diese Säule rumgehen und sagen, oh, jetzt bin ich hier in Russland, jetzt bin ich in Litauen, und jetzt bin ich in Polen. Und dieser Pfahl ist komplett mit Stacheldraht jetzt umgeben. Also da darfst du gar nichts mehr, da kommst du aber auch nicht mehr richtig ran. Wir haben uns aber vor allem erstmal mit Pani Bozena verabredet. Pani Bozena hat da eine kleine Bäckerei. Da habe ich auch den Sankac her.
Ach, übrigens. Da ist er her,
genau. Wenn man bei Pani Bozena so aus dem Fenster guckt, dann sieht man auch schon die Grenze. Also man sieht da schon diese ganzen Anlagen. Bei ihr selbst ist es noch, der Ostschild noch nicht komplett ausgebaut. Also da ist eigentlich vor allem ja, viel NATO-Draht zu sehen. Und wir sind dann mit ihr da hingegangen.
Also sie schaut nach Russland?
Sie schaut nach Russland, okay. Genau.
Und aber wie hat sie das so beschrieben, wie es ihr damit geht? Weil ich meine, es gehen ja alle davon aus, dass sollte was passieren, dann wahrscheinlich dort, oder?
Sie hat gesagt, sie macht sich da nicht so viele Gedanken, weil da wird man ja verrückt. Allerdings, so ein bisschen mulmig war ihr schon, als wir da waren. Können mal reinhören. Manchmal fragt man sich, was als nächstes passieren wird. Schließlich werden wir nirgendwohin fliehen können. Wir werden nirgendwohin verreisen können. Wir müssen hier wohnen. Einst war der Krieg so, wie er war, und jetzt wird er sicherlich ganz anders sein. Und damit meint sie wohl den Kalten Krieg, also da, wo es keine Kampfhandlung gab in dem Sinne. Und sie rechnet eben damit, dass wenn es jetzt zu einem neuen Krieg käme, dass der durchaus heiß wäre. Wir haben nur unsere Arbeit, unsere Aktivitäten hier. Wir sind mit unseren Angelegenheiten beschäftigt und versuchen so wenig wie möglich darüber nachzudenken. Wir haben überhaupt keine Zeit dafür. Denn wenn wir jetzt auf etwas warten oder auf den Krieg warten würden, dann würden wir ja wahnsinnig werden. Denn der bloße Gedanke daran, darauf zu warten, dass es kommt und nichts tun zu können, nur dieses dahin vegetieren, das bringt ja nichts. So macht man das, was man bisher getan hat und arbeitet.
Recht pragmatisch.
Ja, aber was sollen die auch anderes machen? Also sie sagt ja selber, die würden ja verrückt werden. Und sie hat sich da wirklich was aufgebaut. Also das ist ein großer Hof. Sie verschickt auch ihre Sankac da in die gesamte Welt eigentlich. Und das kann sie auch nicht einfach jetzt nehmen und woanders dann wieder aufbauen. Wie gefährlich diese Lücke ist, das ist ja was wir öfter mal gelesen haben. Wir haben aber dazu jetzt auch mal mit jemandem gesprochen, der tatsächlich Ahnung von der Materie hat, und zwar mit General Leon Komornitsky. Der war von 1992 bis 1997 stellvertretender Generalstabschef des polnischen Heeres. Also das war eine ganz große Nummer. Der hat auch in Moskau tatsächlich noch, also zu Sowjetzeiten von 81 bis 84, hat der da studiert an der Akademie des Generalstabs der Streitkräfte der UdSSR in Moskau. Also das heißt, der weiß, glaube ich, ganz gut, wie das russische Militär tickt. Und der hat gesagt, dass diese Lücke, die ist einfach für die russischen Generäle unfassbar reizend. Die reizt Russland, so hat er das beschrieben. Ja, also das, er sagt so, den russischen Generälen, den raucht der Kopf, die winden sich da jeden Tag und können gar nicht mehr schlafen, weil sie da eigentlich rein müssen. Das ist für sie eigentlich so ein Ding, vor allen Dingen solange Europa noch so schwach ist, wie es momentan ist. Eigentlich müsste man da jetzt sofort rein. Und de facto gibt es ja im September wieder diese große Übung.
Sappert,
wie auch schon vor 3 Jahren. Da war es das letzte Mal, und das war genau die Übung, aus der dann der Überfall auf die Ukraine resultierte.
Ich wollte gerade sagen, wir erinnern uns an die letzte große russische Militärübung, wo es hieß, nee, die stehen nur zum Üben hier an der Grenze. Ups.
Und was hat dieser General gesagt, für wie wahrscheinlich er das hält, dass wirklich jetzt so ein Angriff passiert?
Er hält es tatsächlich für sehr wahrscheinlich, also gerade für diese Schließung der Lücke, der Suwałki-Lücke. Die wollen das eigentlich auch gerne noch machen, bevor es zu einem Friedensschluss in der Ukraine kommt, weil sie eben jetzt gerade alle Kräfte in Bewegung haben. Und wenn die einmal stillstehen, dann dauert es wieder und dann ist es wieder anstrengender, die wieder ins Rollen zu lassen.
Das sagt er. Wir sind ja bisher von 5 bis 8 Jahren ausgegangen. Das klingt ja jetzt eher wie so 5 bis 8 Tage.
Er rechnet tatsächlich damit, dass das die nächste Möglichkeit ist, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist. Das ist diese Übung, diese Sabbat-Übung im September. Die russische Walze wird nicht anhalten, deswegen drängen die Amerikaner zum Frieden. Und die einzige Möglichkeit ist, den Frieden in der Ukraine zu schließen, denn sonst hört es nicht auf. Und wohin rollt die Walze weiter? Zuerst in die baltischen Staaten. Und das ist ein Problem. Denn das Baltikum wird sich nicht erfolgreich wehren können. Sie können sich mit Beton absperren, alles Mögliche machen, aber es wird nichts helfen. Sie haben kein Potenzial. Die Frage ist, ob die NATO dann mit Hilfe kommen wird, ob Artikel 5 funktionieren wird. Meiner Meinung nach wird es nicht funktionieren, weil die Vereinigten Staaten nicht an einem Krieg mit Russland interessiert sind.
Das ist schon ziemlich pessimistisch.
Total.
Aber das heißt, er geht im Grunde auch davon aus, so verstehe ich das zumindest, dass Putin letzten Endes oder die Leute im Kreml daran interessiert sind, diese Artikel 5 Beistandsverpflichtung der NATO zu testen.
Ja.
Und dass sie das jetzt im Baltikum tun könnten, aber eigentlich gar nicht unbedingt, um das Baltikum einzunehmen, sondern um zu gucken, ob die NATO reagiert.
Genau.
Ja.
Ja.
Also das verstärkt für mich auf jeden Fall noch weiter mein Gefühl, was ich eh schon habe.
Aber er ist eben nicht der Einzige hier in Polen, der das so sieht, der diese Gefahr so groß macht. Und das ist ja der Grund, warum dieses Ostschild überhaupt im letzten Jahr angefangen wurde zu bauen. Nur es wird halt einfach eine Weile dauern. Also es ist ja angelegt von bis 2028, dann soll es erst fertig sein. Also die Frage ist, was hilft das überhaupt in dieser Ecke? Wir sind ein Stückchen weiter westlich gefahren. Da ist das Schild schon fast fertig, bis auf die Antipersonenminen. Über die haben wir letztes Mal auch gesprochen.
Ottawa-Abkommen, wo Polen jetzt ausgestiegen ist.
Genau.
Und was genau heißt es dann, wenn es fertig ist? Also worin besteht denn dieser Ostschild dann?
Das ist letztendlich eine große Verteidigungsanlage, was die hauptsächlich dafür da ist, eigentlich Bodentruppen und Panzer abzuwehren. Wir haben uns dazu mit vor Ort mit Kapitän Barbara Jaschwinska verabredet. Die ist von der polnischen Armee und die ist mit uns jedenfalls da mal durchgelaufen durch diese Anlage. Ne? Und die beginnt letztendlich mit einem ganz normalen Zaun mit Stacheln da, der halt überall eigentlich schon steht. Und dann fängt es so an, dann hat man erstmal so einen tiefen Graben. Ja? Und von dem Graben hoch geht dann nochmal ein großer, hoher Wall. Und nach dem Wall kommen dann die erste Reihe Panzersperren, also diese Tripods, diese dreibeinigen, riesigen Betonklötze.
Also riesig, ne? Du hast mir ja Fotos gezeigt, die sind so groß wie ihr, oder?
Also, nee, die sind ein bisschen kleiner, aber schon. Also die wiegen um die 2 Tonnen ein, so ein Ding. Und die sind dreireihig. Also die stehen in drei Reihen hintereinander, so versetzt, dass da eigentlich auch kein Durchkommen ist. Dieser Ostschild verlangsamt die Aktion des Gegners. Daher können wir hier als erste Barriere einen Panzerabwehrgraben sehen. Der hat die richtige Tiefe und die richtige Breite. Außerdem gibt es einen riesigen Hügel, der dem Gegner die Mobilität erschwert. Selbst ein rasendes Fahrzeug hat es schwer, diesen Hang zu erklimmen. Wahrscheinlich muss der Gegner, um auf unsere Seite zu gelangen, erst einmal Erkundungstruppen schicken, um zu sehen, um welchen Schutzwall es überhaupt sich handelt. Ein weiteres Element sind Betonigel. Dabei handelt es sich um 3 Reihen von Betonigeln, die durch ein Stahlseil miteinander verbunden sind. Und nach diesen ersten Betonigel-Reihe, also damit sind diese Panzersperren gemeint, kommt ein, ich würde sagen, 100 Meter breites Feld. Und das ist genau das, das sagte sie auch, wo dann potenziell die Antipersonenminen draufgelegt werden sollen. Da gibt es noch keine konkreten Pläne, aber es ist dafür gedacht. Das hat sie uns auch bestätigt. Und dann kommt nochmal eine Reihe mit weiteren Betonigeln, also Panzersperren, auch nochmal dreireihig, auch nochmal mit so einem Stahlseil verbunden, sodass eigentlich da keine Panzer, keine Soldaten, keine Truppen durchkommen können. So die Hoffnung zumindest. Es müssten eigentlich noch weitere Bauarbeiten stattfinden, weil zu diesem ganzen Ostschild gehören eigentlich auch noch Gebäude, Baracken. Da soll Material gelagert werden. Da sollen auch Schutzräume dazugehören für die lokale Bevölkerung. Das ist alles noch gar nicht da. Und sie hat gesagt, sie kann auch nicht sagen, wann die Bauarbeiten weitergehen, an welcher Stelle die weitergehen. Das ist alles von oben gesteuert und sie warten immer nur auf Befehle. Also sie war da nicht so richtig auskunftsfähig eigentlich.
Und muss denn dafür dann quasi noch Platz geschaffen werden? Weil was du von der Frau erzählt hast, das klang so, als ob die Grenze quasi direkt hinter ihrem Haus ist.
Ja, genau. Bei Pani Bożena würde das nicht aufs Grundstück kommen, gerade so. Aber es gab tatsächlich, also wir haben sogar mit den Grenzschützern kurz gesprochen, die sagten, naja, hier ist ja alles easy, weil an der Stelle, an der wir waren, war das tatsächlich also Staatsgebiet, das gehörte, das war kein Privatgelände, sondern das gehörte, ich weiß nicht, der Gemeinde oder irgendwie, also es war auf jeden Fall nicht in privater Hand, da war das kein Problem, aber weiter Richtung Westen würden davon halt auch Dörfer betroffen sein, also die direkt an der Grenze sind. Und da ist die Frage, was passiert eigentlich mit den Leuten?
Aber gut, ich meine, die Bauarbeiten laufen seit letztem Jahr, glaube ich. Mhm. 2 Kilometer. Noch klingt das ja so, als naja, hätten eventuelle Angreifer noch relativ lange Zeit, einfach drumherum zu fahren.
Der General Komornitsky sagte ja, er rechnet sowieso nicht mit einem Angriff vom Boden, sondern er rechnet, wenn, dann mit einem Luftangriff. Und man könnte auch gerade in der Suwałki-Lücke von Russland, also von Kaliningrad beziehungsweise von Belarus, diese Lücke einfach nur beschießen. Die müssen eigentlich gar keine Bodentruppen da reinschicken. Er war jetzt nicht so überzeugt von diesem ganzen Projekt. Wir haben ja auch gerade mit Pauline schon über das grundsätzlich über das Thema Aufrüstung in Polen gesprochen, also wie viel Geld ausgegeben wird, dass Polen jetzt auch seine Armee auf 500.000 Mann aufstocken will. Und da habe ich General Komornitsky auch gefragt, ob das ein guter Weg ist, ob das ausreicht, was da gerade passiert.
Dzisiaj Polska jest na początku drogi.
Polen steht heute am Anfang des Weges. Geld ist nicht alles. Wir scheinen stolz darauf zu sein, dass wir 4% des BIP schaffen. Doch das ist erst der Anfang. Das ist nur buchhalterische Großtuerei, mehr nicht. Aber das Militär wird an seinen Fähigkeiten gemessen. Und wo sind die? Die Luftabwehr des Landes gibt es heute nicht. Zumindest nicht angesichts der erheblichen Bedrohung seitens Russland. Es fehlen die Fähigkeiten zu reagieren, wenn man überrascht ist. Wir haben keine. Es muss etwas Ähnliches geben, was auch Israel hat. Eine dichte Kuppel, um den Angriff abzuwehren.
Israel, Kopuła, Szczelna.
Buchhalterische Großtuerei. Ich finde, spätestens da merkt man, dass er kein aktiver Militär mehr ist, weil sonst dürfte er das wahrscheinlich so hart nicht sagen.
Ja, wobei ja selbst ein aktiver, aus dem Verteidigungsministerium war das doch gerade, war es letzte Woche der stellvertretende Minister, gesagt hat, dass Polen gerade mal 2 Wochen verteidigungsfähig wäre gerade mit allem, was es hat. Ich glaube einfach, wovon der General ja auch die ganze Zeit spricht, ist der Fall, dass die US-Truppen eben nicht mehr unterstützen.
Was uns zurückbringt zu unserem Anfang, zu dem heutigen Tag und der großen Nervosität, weil eben in Jasionka die US-Soldaten abgezogen werden. Und was jetzt vielleicht auch erklärt, warum die Angst hier in Polen dann so groß ist bei solchen Meldungen. Selbst wenn es heißt, die sollen gar nicht weg aus Polen, die sollen nur weg von der Grenze und da kommen jetzt andere Leute hin. Aber nochmal, müssen wir jetzt davon ausgehen, dass da jetzt sehr bald, sehr konkret auf polnischem Boden gekämpft wird. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ich hatte jetzt eher den Eindruck, dass es tatsächlich fürs Baltikum sehr brenzlig ist. Dass konkret Polen angegriffen wird, das, so habe ich den General verstanden, sieht er jetzt nicht, weil Russland da doch erstmal andere Interessen hat. Er sprach von Moldawien zum Beispiel oder eben vom Baltikum. Aber es ist ja eigentlich letztendlich egal, ob es jetzt das Baltikum trifft oder Polen. Denn es kommt ja, die entscheidende Frage ist, greift Artikel 5 oder nicht? Und ist Europa dann darauf vorbereitet?
Und das ist ja jetzt auch genau der Gedanke, den ich hier in Warschau immer wieder gehört habe, dass es eben so wichtig ist, dass Europa jetzt in der wenigen Zeit, die noch verbleibt, die Verteidigung so gut aufstellt, dass Europa dann verteidigungsfähig ist, auch ohne die Unterstützung der USA.
Die Suwałki-Lücke im Norden Polens. Sie könnte also ein Testfall für Artikel 5 der NATO-Verträge werden. Sie gilt als Achillesferse des Bündnisses und wäre über Kaliningrad und Belarus leicht von Russland einzunehmen.
Schon im September, wenn Russland gemeinsam mit Belarus ein großes Militärmanöver in der Region abhalten will, könnte es die Gelegenheit nutzen. So sagen es zumindest einige Militärexperten.
Mit einem direkten Angriff auf Polen rechnen Experten erstmal nicht. Doch darauf will sich die polnische Regierung lieber nicht verlassen. Die Arbeiten für die Absicherung der polnischen Ostgrenze mit Belarus und Russland sind in vollem Gang.
Gleichzeitig soll die Armee personell stark vergrößert werden. Möglichst viele Männer im wehrfähigen Alter sollen eine Grundausbildung bekommen und als Reservisten einsatzfähig sein.
Die Frage bleibt, inwiefern Europa als Ganzes verteidigungsfähig wird, im Zweifel ohne die Unterstützung der USA, und ob Polen hier als Vorbild dienen kann.
In 2 Wochen bekommt ihr von uns wie immer einen Überblick über das, was hier in Polen gerade Thema ist. Und wenn ihr euch schon vorher schlau machen wollt, schaut doch mal auf die Seite Notes from Poland. Die Seite ist auf Englisch und auch für uns immer wieder eine super Informationsquelle. Leider stehen die Macher aber kurz vor extremen Einschnitten.
Denn die Kürzungsorgie von Donald Trump, die hat auch Polen erreicht. Die wichtigste Finanzierungsquelle von Notes from Poland wird vermutlich schon nächsten Monat versiegen. Und jetzt ist die Stiftung, die hinter dieser Website steckt, auf Spenden angewiesen.
Das soll hier kein Spendenaufruf sein, aber vielleicht gefällt euch die Seite ja so gut wie uns und ihr habt Lust, sie zu unterstützen.
Uns bekommt ihr in 2 Wochen kostenlos und wie immer in der ARD Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen wieder. Macht's gut, do usłyszenia.
Tschüss, Sikorski.